Skoll und herzlich willkommen zu unserer kleinen Review nach einem sehr schönen Sonntag. Und ich glaube, wir können uns alle einig sein. Wir haben nur wirklich drei Worte übrig. We like that. Und in diesem Sinne, Jonas, Stefan, wie geht's euch?
Ja, ich glaube, so in der Form, wie es gestern gelaufen ist, haben wir nicht unbedingt alle damit gerechnet. Also klar habe ich auch meine Hoffnung gehabt, dass das auch positiv für die Vikings ausgehen kann. Und ich habe auch meine Hoffnung gehabt, dass die Vikings eine Runde weiterkommen können. Aber gerade mit der defensiven Performance hätte ich halt wirklich gar nicht gerechnet. Und da, glaube ich, sind auf sowohl über Coach Zimmer als auch über Kirk Cousins doch einige Narrative zerstört worden. Nicht alle. Und es gab auch ein paar Sachen, die mich im Endeffekt ein wenig gestört haben, aber da kommen wir, denke ich, noch später zu, wenn es ins Playcalling geht, wenn es gerade um das vierte Quarter geht, aber insgesamt, glaube ich, können wir alle sehr zufrieden sein und ja, es war ein Spiel, was ich mir grundsätzlich sehr gerne angeguckt habe.
Geht mir sehr ähnlich. Ich glaube, wir sind alle heute Morgen mit dem Lächeln im Gesicht aufgewacht. Ich persönlich hatte die Bude voll, drei meiner besten Kumpels, darunter auch ein Packers-Fan. Die wollten mich eigentlich alle leiden sehen, wenn sie ehrlich waren. Aber das war schon ein geiles Spiel und macht Bock auf mehr im Januar.
Das ist definitiv so. Und wir haben ja auch schon ein bisschen mehr gekriegt das Wochenende. Einfach um das nochmal kurz anzusprechen. Wir waren nicht das einzige Team, das in Overtime gewinnen konnte. Die Texans haben, ich glaube, zu unserer größten Freude aller oder zur größten Freude aller bei uns mehr oder weniger im Verein das Spiel gegen die Bills gewinnen können, ebenfalls in Overtime. Die Titans haben ja geschafft, was wir auch schaffen konnten, nämlich den Favoriten besiegen und die Patriots aus dem Spiel nehmen. Und ja, die Seahawks konnten gegen Philly gewinnen, was, denke ich mal, uns auch ein bisschen zum Vorteil kommen könnte. Wie habt ihr die anderen drei Spiele so kurz betrachtet gesehen?
Grundsätzlich hat die Runde sehr viel Spaß gemacht, also auch für die neutralen Fans, beziehungsweise für uns die neutralen Spiele. Waren alle knapp, waren vielleicht nicht alle hochklassig, aber alles sehr spannend. Und ich habe Samstag die Nacht mir um die Ohren geschlagen, wie so viele, denke ich. Ich habe Sonntag dann nochmal natürlich auch das späte Spiel geguckt und die Playoffs waren Spaß. Wegen uns Vikings, aber auch wegen den anderen Teams und kann kaum erwarten, nächstes Wochenende wieder zu gucken.
Ja, ich glaube, auch wenn es eben, wie schon angesprochen, jetzt nicht überall hochklassig war, ich glaube, man kann schon relativ sicher sagen, dass das Vikings-Spiel eigentlich qualitativ schon das stärkste Spiel war. Aber auch für mich fand ich, hat dieses Playoff-Wochenende auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich fand den Sieg der Titans tatsächlich gar nicht so überraschend. Ich bin eigentlich sogar der Meinung, dass er eigentlich weniger überraschend war als jetzt zum Beispiel der Vikings-Sieg in New Orleans, weil die Patriots haben schon die ganze zweite Saisonhälfte keine gute Form gehabt. Bei den Titans hat es genau umgekehrt ausgesehen. Die Titans haben nach einem 2-4-Start mit ihrem Quarterback-Wechsel auf Ryan Tannehill komplett ihr Team umgedreht gehabt und sind Richtung Playoffs durchaus etwas heiß gelaufen, gerade in der Offense. Und deswegen, klar, waren die Patriots immer noch irgendwie der Favorit, aber man konnte jetzt auch nicht so ganz überrascht sein. Und nachdem ich dieses Jahr in den meisten Tippspielen echt schlecht ausgesehen habe, habe ich da auch dieses Wochenende richtig gelegen, weil da habe ich meinen Tipp auch auf den Titans gehabt. Ja, ansonsten die Bills und die Texans, da war es eigentlich eher ein Spiel, wer sich weniger in den Fuß schießt. Bei den Texans ist man am Ende mit dem Sieg noch so gerade rausgekommen, trotz, ich würde mal sagen, wieder einiger sehr fragwürdiger Calls von Bill O'Brien, der sicher nicht sein bestes Spiel gecoacht hat. Der auch in den Playoffs eigentlich mal wieder sehr fragwürdig agiert hat, wie er es schon in den letzten Jahren immer mal wieder getan hat. Ansonsten, ja, das Seahawks-Eagles-Spiel ist natürlich gerade nach der Verletzung von Winston ein bisschen die Luft raus gewesen. War jetzt qualitativ auch nicht hochwertig und im Endeffekt hat sich da dann auch der Favorit durchgesetzt. Und deswegen, ja, ich bin auch gespannt auf die nächste Woche. Ich denke, in der AFC könnten die Spiele ein bisschen klarer werden. In der NFC, glaube ich, wird es ein bisschen spannender werden. Oder könnte es ähnlich aussehen wie diese Woche. Aber ja, lassen wir uns überraschen.
Ja, überraschend ist das richtige Stichwort, wenn wir auf das Spiel von gestern, wenn wir schon nur den Anfang angucken. Wir bekommen den Ball, der erste Pass geht zu Thielen und er fumbelt. Und ich glaube, in dem Moment ist bei uns allen schon so ein bisschen, oh je, das geht wie in Philly vor 2 Jahren. Wir kriegen den Arsch versohlt. Jonas, was kannst du uns zum ersten Viertel, zur ersten Hälfte, so ein bisschen deine Eindrücke zum Start des Spiels?
Ich war grundsätzlich nach den ersten paar Plays bis zum Fumble eigentlich ganz guter Dinge, weil gerade in den ersten gescripteten Plays doch auch viele Dinge gemacht wurden aus Playcalling-Sicht, die wir auch vorher im Talk schon angesprochen haben, die genau das waren, womit man den Saints wehtun kann, die auch funktioniert haben. Und deswegen hatte ich da schon eine ganz gute Hoffnung, dass der Gameplan diese Woche stimmen kann. Und dann kam halt dieser Fumble und das ist halt was in Anbetracht der Tatsache, dass man halt vorher eigentlich wusste, dass man ein fast perfektes Spiel brauchen wird, um die Saints zu schlagen, war das schon ein echter Downer. Und ich dachte mir schon, boah, wenn das jetzt einen schnellen Touchdown gibt und dann die Vikings eventuell im nächsten Drive wieder nicht scoren, boah, dann könnte es schon hart werden, weil das wäre halt so ein mega Albtraumstart gewesen. Dass die Defense dann doch es direkt geschafft hat, die Saints zu 3 Punkten zu halten, war schon wichtig. Und dann hat die Vikings Offense ja auch direkt mit einem Scoring Drive geantwortet, der dann eigentlich so ein bisschen durch diesen Reverse Pass von Diggs kaputt gemacht worden ist, wo ich mich mittlerweile schon ein bisschen frage, warum man unbedingt versuchen will, Diggs passen zu lassen, weil das ist ja irgendwie schon der dritte Versuch, glaube ich, diese Saison, dass Diggs aus irgendeinem Reverse versucht, einen Pass zu werfen. Einmal ist er selber gelaufen, einmal hat er Cousins deutlich verfehlt, jetzt ist er gesackt worden. Also die Erfolgsrate bei diesen Plays ist nicht so hoch gewesen. Deswegen würde ich das jetzt auch langsam mal aus dem Playbook streichen oder mal gucken, ob es irgendeinen anderen Spieler in diesem Roster gibt, der dieses Play vielleicht laufen kann. Aber ansonsten, glaube ich, sahen die Plays in der gescripteten Offense wirklich gut aus. Die Defense ist stark reingekommen. Der Gameplan in der Defense war super. Da kommen wir, denke ich, später noch ein bisschen tiefer drauf. Aber insgesamt war der Start mit dem Fumble natürlich bitter, aber danach kam man doch ganz gut ins Spiel und da konnte man dann auch sehen, dass da doch auf jeden Fall was drin ist.
Und Stefan, wie ging es dir
Ja, also den Fumble hast du ganz gut erklärt, Elio. Mir ging es da genauso. Bereitest dich auch wir Fans bereiten uns die ganze Woche drauf vor, sind heiß, sind starren gebannt auf diesem Bildschirm und ich glaube, das dritte oder vierte Play gleich fängt so bescheiden an. Und dann, also ich zumindest hatte überhaupt kein gutes Gefühl danach. Weil die Saints eben eigentlich eine sehr gute Offense haben und weil das Feld relativ kurz war. Dann hat man aber gemerkt, die Defense ist sofort da. Wir halten sie bei 3 Punkten. Und als sich das Spiel dann, umso länger das Spiel sich entwickelt hat, umso mehr hat man gemerkt, okay, wir halten hier sehr gut mit. Wir sind eigentlich sogar das bessere Team. Zumindest an diesem Abend. Und wir können hier wirklich was reißen. Und muss sagen, ich bin doch ziemlich stolz auf die Mannschaft, weil man sich wirklich sehr, sehr teuer verkauft hat. Ich wäre auch stolz gewesen, hätte man das in der Overtime verloren, weil schon allein das war eine tolle Leistung und das, die Overtime setzt der ganzen Torte natürlich noch die Kirsche oben drauf. Ja, kann man lassen.
Ja, ich denke, da kommen wir direkt auch quasi zu dem Punkt, der, wenn man sich den Purple People Talk vom Samstag nochmal anhört, eigentlich unsere größte Befürchtung war, wenn man das so sagen darf, nämlich unsere Defense im Verhältnis zur Saints Offense. Und ich denke, Jonas, ich bin nicht allzu böse, dass wir uns da geirrt haben.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich hatte im Talk den Satz, dass es nur Shootout oder Blowout werden kann, mehrfach gesagt. Ich habe das auch noch an ein paar anderen Stellen ein paar Mal geschrieben und gesagt, weil ich davon halt schon relativ überzeugt war. Ja, die Defense hatte sich nach der Bye Week doch merklich verbessert. Das kam nahe im Seahawks-Spiel noch nicht unbedingt zur Geltung, aber danach in den Wochen hat die Defense dann doch deutlich stärker gespielt, als wir das vor der Bye Week noch gesehen hatten. Das Problem war aber halt, dass es dort in vielen Spielen halt hauptsächlich auch an dem Kreieren von Turnovern lag. Und auch gestern hat die Defense wieder 2 Turnover kreiert, aber sie hat halt auch ohne die Turnover ganz gut gehalten. Und das ist halt das, was ich jetzt nicht unbedingt erwartet hatte, weil das ist das, was wir dieses Jahr halt eigentlich noch nicht so richtig gesehen haben, sondern in den Spielen, wo die Defense dieses Jahr bisher immer gut gehalten hatte, da haben die halt auch immer sehr viele Turnover produziert und dadurch halt sehr gut gehalten. So, wenn man zum Beispiel an das Chargers-Spiel denkt, wo 7 Turnover passiert sind. Das ist aber halt was, darauf kann man halt nicht wirklich bauen. Das ist sehr instabil in der NFL und Teams, deren defensiver Erfolg sehr stark auf Turnovern beruht, die merken das meistens relativ schnell, dass wenn die Turnover weg sind, dass dann doch eine relativ starke Regression auch stattfindet. Frag nach bei Fans der Chicago Bears oder im Jahr davor der Jacksonville Jaguars, die das doch auch relativ deutlich haben merken müssen. Und deswegen, gerade weil die Saints halt auch eine Offense sind, die eigentlich sehr, sehr wenige Turnover produzieren, habe ich nicht unbedingt damit gerechnet, dass man da defensiv in der Lage ist, so dagegen zu halten. Aber da muss man auch wirklich mal ganz ehrlich den Hut vor unserem defensiven Coaching-Staff ziehen, weil das war auch vom Gameplan her, gerade was dann auch die Pass-Rush-Pakete beim Third Down angeht, doch ein sehr, sehr guter Plan, mit dem man da rausgekommen ist und mit dem man die Saints halt doch auch sehr gut im Griff hatte.
Ja, ich denke, da kann man auch, wenn du schon die Coaches ansprichst, definitiv aber auch nochmal Everson Griffen dazu zählen, weil ich glaube, was der gestern für eine Leistung gebracht hat, auch in die Mannschaft reingetragen hat, war schon extrem wichtig, auch auf das Mentale hin, oder Stefan?
Ja, Griff ist sowieso der emotional Leader des Teams oder zumindest der Defense. Ich fand es interessant, dass uns die größten drei Schwächen der bisherigen Saison, dass die alle wirklich geliefert haben. Also die größte Schwäche der Vikings war dieses Jahr, glaube ich, die Outside Coverage auf den Cornerback-Positionen, wo
Rot.
Rhodes, ja, Rhodes allemal, Waynes war jetzt auch zumindest kein guter Starter. Die beide Jungs haben da echt geliefert, muss man sagen, womit wir alle nicht rechnen konnten, womit kein Experte gerechnet hat, denke ich. Michael Thomas, okay, am Ende macht er 70 Yards, aber wirklich einen Impact. Zumindest hat er nicht den Impact, den er normalerweise auf dem Spiel hat. Drew Brees, ich meine, viel wurde nicht zugelassen. Ich denke, da die lange Bombe von Hill war die. Da gegen Hill haben wir uns ein bisschen doof angestellt in der zweiten Hälfte. Aber so das normale Passing-Game haben wir hervorragend verteidigt. Die zweite große Schwäche war unsere O-Line, wo ich sage Chapeau, dass mal Cameron Jordan so das Maul gestopft hat, wenn ich das so sagen darf, nach seinen großen Worten gegen Cousins und gegen die ganze Vikings-Mannschaft. Ich glaube, der hatte genau einen Pressure. Und die O-Line hat echt toll gehalten. Hätte man auch nicht so gedacht, dass wir das Duell an der Line of Scrimmage gewinnen. Und der dritte Punkt, da komme ich jetzt wieder auf Griffin zurück, war der Inside Pass Rush, der uns dieses Jahr oft im Stich gelassen hat. Und da muss man den Coaches ein großes Kompliment machen, weil sie mit dieser sogenannten NASCAR Front viel agiert haben. Heißt vier Defensive End und dementsprechend zwei Defensive End. Oft waren sogar die Starter mit Griffin und Hunter dann im Zentrum rushen lassen und so die Saints wirklich für große Probleme gestellt haben. Und das hat mich besonders gefreut, dass wirklich die drei größten Schwachstellen ziemlich gut agiert haben gestern. Und wir so den Saints wirklich, ja, die haben damit nicht gerechnet.
Ja, das kann man wirklich nur unterstützen, vor allem wenn man sich die Zahlen anguckt. Nach All Day mal wieder einen Running Back zu haben, der für die Vikings in den Playoffs über 100 Yards macht, ist was Schönes. Auf der Gegenseite die Saints und vor allem Kamara so im Griff zu haben, ich natürlich beim Running Game hätte man jetzt uns auch nicht wirklich zugetraut. Und was du angesprochen hast, das ist so ein bisschen, also ja, ich musste mir gestern zwei, dreimal am Kopf fassen, wenn man diesen Hill einfach sieht. Der Typ, ich glaube, jeder Coach hätte den gern als Backup in seinem Roster drin. Was der rausgerissen hat für die Saints, ist, glaube ich, ohne ihn wäre es nicht in Overtime gegangen, möchte ich einfach mal jetzt so frech behaupten. Und
Könnte man eine kleine
ja.
Spitze auch nach Wisconsin schicken, weil bevor der zu den Saints gegangen ist, hat der auch einen kurzen Stint bei den Packers gehabt. Die haben es also ein bisschen verdorben. Also die hätten ihn haben können, wenn sie
Ja.
denn gewollt hätten.
Dann hätten wir vielleicht das Problem öfters während der Saison, aber so.
Ja, ist natürlich ein Gadget-Player. Also, du wirst keine Offense um den herum aufbauen können, da wahrhaft. Aber
Nee.
es ist schon beeindruckend, was der alles kann. Ne? Also, das ist ein sehr guter Special-Teamer. Das wird oft vergessen dabei. Und dann kann er eben passen, laufen, werfen. Und ist alles so, dass man zumindest aufpassen muss. Das haben wir alle gemerkt. Klar, so einen würde ich mir auch wünschen für die Vikings. Aber die kann es halt auch nicht auf Bäumen geben.
Natürlich nicht, das ist, glaube ich, definitiv so, ja. Ansonsten gäbe es nämlich auch schon ein probates Mittel, wenn sie jeder hätte. Jonas, du möchtest was sagen?
Ja, hinzu kam, also man kann auch so ein bisschen das sehen, auch alleine, was der für physische Voraussetzungen hat in den zwei, drei Läufen, in denen er halt auch wirklich selber noch viele Tackles gebrochen hat. Also da fällt mir vor allem der Lauf ein, wo er über außen noch Anthony Harris durch die Arme gelaufen ist und der verpasst nun wirklich nicht viele Tackle. Also der hat gestern zwei Tackle verpasst, was eben schon sehr untypisch für ihn ist, weil er zwei Tackles in der gesamten Regular Season verpasst hat, was zum einen absolut gut mal wieder für Harris ist, aber auf der anderen Seite auch wieder zeigt, was für ein Athlet eben auf der anderen Seite Taysom Hill ist, der da eben einfach mal eben durch diesen Tackle marschiert ist, obwohl Harris eigentlich in einer sehr guten Position war. Und
Ja.
da hat es sowohl bei dem Lauf als auch bei mehreren anderen Läufen doch große Probleme für die Vikings gegeben, den zu Boden zu bringen. Und das, obwohl die Vikings halt in der NFL eigentlich so mit das beste Tackling-Team der Liga sind.
Definitiv. Und ja, ich denke, wir können mal entspannt Richtung zweiter Halbzeit marschieren. Ich denke, das dritte Viertel war, oder beziehungsweise nein, sollten, glaube ich, erstmal über das, was kurz vor der Halbzeitpause passiert ist, reden. Da ich denke, das verschossene Field Goal von den Saints hat uns mehr oder weniger die Playoffs gerettet. Wie seht ihr das?
Weiß ich nicht, ob das Field Goal wirklich entscheidend war. Viel entscheidender fand ich die Sequenz davor, wo wir, glaube ich, erstmal an der Goal-Line stehen und den Ball nicht reinkriegen und dann selber das Field Goal kicken müssen. Und dann Drew Brees eine unfassbar dämliche Entscheidung trifft, indem er diesen langen Ball deep down wirft. Und Harris als Free Safety den Ball relativ easy abpflücken kann. Dementsprechend den Doppelcoverage war, glaube ich, gehen. Ist auch egal. Auf jeden Fall fängt den Harris easy ab und trägt ihn dann noch 20, 30 Yards zurück, woraus dann unser Touchdown entsteht. Das war auf jeden Fall sehr wichtig. Dann stellt man sich ein bisschen sehr doof an und kriegt einen langen Return. Was dann schlussendlich zu diesem Field Goal Versuch, den du gerade angesprochen hast, Elio, führt. Und wo man sicherlich Glück hat, dass Will Lutz, einer der besten Kicker im Spiel, den Ball rechts vorbeisetzt. Aber gut, mit Kickerpech sind wir genug gesegnet worden in den letzten Jahren. Da kann es auch ruhig mal jemand anderen treffen.
Das würde ich auch so behaupten, ja.
Ja, ich glaube auch. Also was Kickerpech angeht, da möchte ich eigentlich gar nicht drüber reden. Vor allem im Hinblick auf die Tatsache, dass Dan Bailey jetzt, glaube ich, seit 21 Field Goal Versuchen fehlerfrei ist und seitdem nichts mehr daneben gesetzt hat. Es ist eine Serie, die mir, ich weiß nicht warum, aber historisch irgendwie Bauchschmerzen macht. Weil irgendwie kann das nicht gut enden. Aber auf der anderen Seite, ja, ich glaube auch nicht, dass das Field Goal den ganz großen Einfluss hatte. Klar kann man jetzt sagen, bei einem Overtime-Spiel hätten 3 Punkte natürlich einen Einfluss gehabt, aber du weißt ja auch nicht, wie die Vikings aus der Halbzeit gekommen wären, was den Gameplan und so weiter angeht in der Offense. Wenn man zu dem Zeitpunkt gleich auf gewesen wäre, klar hätte man überlegen können, ob das eventuell für die Psyche halt irgendwie schlecht gewesen wäre, wenn man vor der Halbzeit da doch noch den Ausgleich gekriegt hätte durch so eine blöde Sequenz. Aber im Endeffekt glaube ich auch nicht, dass das den ganz großen Einfluss auf dieses Spiel hatte, sondern ich denke im Endeffekt, ja, es ist eine Sequenz, die insgesamt sehr gut halt für die Vikings gelaufen ist, wo sehr viel für die Vikings auch gelaufen ist, eben natürlich durch diese blöde Entscheidung von Breeze, die Harris jetzt mit Sicherheit noch mal ein paar Dollar teurer gemacht hat. Aber insgesamt glaube ich, hat das Field Goal selber jetzt nicht den ganz großen Einfluss gehabt.
Dann kommen wir doch mal zur zweiten Hälfte. Ich meine, ihr habt es schon mehr oder weniger ein paar Mal angesprochen. Wir haben relativ, also relativ, wir haben sehr gut dagegen gehalten. Die Saints nicht punkten lassen im dritten Viertel. Und ja, wie habt ihr so die zweite Hälfte erlebt?
Naja, die Defense hat, wie du sagst, gut dagegen gehalten. Ich meine, dass Breeze irgendwann noch mal mindestens einen Drive bekommt, den er das Feld runter marschiert, da war leider zu erwarten, dass dann ausgerechnet Harrisons Mist den Bock baut und gut, war wohl Misskommunikation, aber am Ende scheint er schuld gewesen zu sein. Gut, der Junge hat uns schon so oft den Arsch gerettet, dann darf er mal einen Fehler machen. Aber das hat so, wir erwarten, dass die nochmal punkten. Dafür sind die Saints auch einfach zu gut. Was mich stört, was ich jetzt schon häufiger mitgekriegt habe, ist Stefanskis Play Calling bei einer Führung. Also das wird dann sehr schnell, sehr konservativ, wo wir dann gefühlt schon Mitte drittes Quarter auf die Uhr gucken und einfach nur noch möglichst schnell die Uhr runterlaufen lassen mit Runs, die dann eben doch weniger effektiv sind. Also, ich habe es vorhin schon gesagt, wir waren die bessere Team. Ich fand auch das ganze Spiel über. Haben aber aufgrund dieser aufgrund dieses konservativen Play Callings die Saints wieder eingeladen, um eben ausgleichen zu können. Da musste Stefanski noch ein bisschen dazulernen, dass er auch ruhig mit Führung im Rücken ab und zu aggressiv callen darf. Das hat mich gestört.
Ja, ich glaube, was noch so ein bisschen dazugekommen ist, war dann auch die Art, was gecallt wurde, gerade im vierten Quarter bei den Sequenzen zum Teil. Also es hatte mich bei dem bei dem ersten Goal-Line-Stance hat es mich schon so ein bisschen geärgert gehabt in der ersten Halbzeit, weil da die Play-Calls eigentlich ziemlich obvious waren und man eigentlich von vornherein wusste, was man da jetzt versuchen wird. Und das ging mir in der zweiten Halbzeit dann auch ein bisschen so, was mir da halt eben sehr stark aufgefallen ist, waren dann irgendwann die Toss-Plays. Am Anfang des Spiels haben die super funktioniert. Da hatten wir auch ein bisschen noch drüber gesprochen gehabt, im Talk, weil das auch Sinn gemacht hat, die am Anfang zu spielen, weil die Saints halt eine Defense sind, die in der Mitte des Feldes halt sehr aggressiv und sehr dicht gestaffelt sind und aber eben durch diese Toss-Plays auch immer mal wieder schlagbar waren. Das Problem ist aber halt, dass die Saints darauf sehr gut adjusted haben und irgendwann eben wirklich komplett auf diesen Plays draufgesessen haben und wir dann ja eigentlich zweimal Glück hatten, dass der Ball nicht durch Fumbles am Ende in unserer eigenen Endzone gelandet ist. Einmal durch einen Vollstart, der dem Fumble vorausgegangen war und einmal dadurch, dass Cooks Knie dann eben doch so gerade nach unten war. Und ab dann haben diese Toss-Plays eigentlich nicht einmal mehr funktioniert. Und dann hat es später in der Overtime in der Goal-Line-Sequenz ja auch nochmal einen Toss gegeben, auch schon wieder über die falsche Seite, auch schon wieder in die Masse rein. Und da hätte man halt schon früher von weggehen müssen. Und was Stefan halt eben gesagt hat, dass es viel zu früh, viel zu konservativ geworden ist, das hat die Saints halt erst überhaupt in dieses Spiel zurückgebracht. Auch in der Defense im letzten Drive ist es mir dann ein bisschen zu konservativ geworden. Da ist man dann auch irgendwie von dem weggegangen, was eigentlich das ganze Spiel funktioniert hat. Und ist dann auch, wie wieder eher so in dieses Prevent, Ban, Button, Break gegangen. Was aber halt blöd ist, wenn der Gegner halt nur ein Field Goal braucht und noch über eine Minute und zwei Timeouts in der Hand hat, dann reicht es halt nicht. Und da können wir eigentlich froh sein, dass Sean Payton am Ende auch mit seinem Clock-Management ein bisschen daneben gelegen hat. Weil ich glaube, sonst, so wie dieser Drive gelaufen ist, wären da eventuell noch mehr als 3 Punkte möglich gewesen, wenn der vernünftig durchgezogen worden wäre, dann hätten die Saints zumindest, glaube ich, ein, zwei Schüsse auf die Endzone gekriegt. Und da hätte dann natürlich irgendwie alles passieren können. Das heißt, da ist man auf beiden Seiten des Balles, so gut der Gameplan am Anfang eigentlich war, wieder so ein bisschen zurück ins alte Muster gefallen und zu konservativ geworden. Und das hätte dann doch eigentlich fast ein Spiel gekostet, was man halt eigentlich schon haben musste, weil Stefan hat gesagt, man ist die bessere Mannschaft gewesen und man ist phasenweise auch deutlich die bessere Mannschaft gewesen. Und dass es dann am Ende spannend geworden ist, war halt einfach echt nicht nötig.
Ja, ich denke, man muss definitiv sagen, dass wir, ich glaube, das Glück relativ aufgebraucht haben. Oder ich sage mal, die glücklichen Calls für uns ziemlich aufgebraucht haben für dieses Jahr. Wenn man so überlegt, was diese Saison schon alles Fragliches, jetzt nicht im Speziellen gegen uns, aber so grundsätzlich gepfiffen wurde oder nicht gegeben wurde. Also man hat ja heute öfters schon gelesen, der Touchdown von Cook, den man gibt. Ob man ihn geben muss, steht auf einem anderen Blatt. Ich denke, ein anderer Staff hätte ihn vielleicht nicht gegeben und hätte ihn dann dementsprechend genauso wie er jetzt nicht overturned hätte werden können, hätten wir ihn nicht overturnen können. Also, ja, der Fumble, der durch Glück, dass Cook da noch rechtzeitig das Knie unten hat, einfach gut für uns ausgeht und in Anführungszeichen nur ein paar Yards Verlust bedeutet hat. Das sind alles so Sachen. Da haben wir es schon meines Erachtens sehr, sehr ausgereizt gestern, oder? Wie siehst du das, Stefan?
Ja, also Glück gehört dazu und gerade als Underdog brauchst du auswärts gegen einen zumindest auf dem Papier übermächtigen Gegner auch Glück. Die Referee-Entscheidung, also ich bin jemand, der selten über die Referees schimpft, aber ich muss auch sagen, ich fand es jetzt nicht so eindeutig, wie es manchmal dargestellt wird. Also der Dalvin Cook-Touchdown. Das ist, wie du sagst, wenn der auf dem Feld short geruht wird, dann wird der auch nicht overturned, weil man einfach nichts sieht. Aus den Bildern, die man sieht, würde ich tendenziell sagen, er war zu kurz. Aber es reicht einfach nicht, um das zu overturnen. Und ob das jetzt spielentscheidend war, ich glaube, der Run war second down. Natürlich hilft's, dass das ein Touchdown war, keine Frage, aber es ist nicht so, dass wir dann den Ball etwa abgeben hätten müssen. Der Rudolph-Catch am Ende, der uns den Sieg beschert hat, glaube ich, das Gleiche. Ja? Also wenn man da OPI gibt, dann wird die auch nicht overturned, ganz sicher nicht. Aber PJ Williams, der Gegenspieler, steht halt auch da und hält. Das vergisst man gerade so ein bisschen in Saints oder auch anderen NFL-Kreisen, die da vehement eine OPI fordern. Vielleicht zwei Calls, die in beide Richtungen gehen können, aber sicherlich, oder für mich sicherlich keine Fehlentscheidung.
Nee, definitiv, also das hätte ich auch nie behaupten wollen.
dann der Fumble. Dalvin hat, glaube ich, nach dem Spiel gesagt, er hat gemerkt, dass das Knie down war und hat ihn deswegen losgelassen. Was da jetzt stimmt, weiß man nicht.
Ja,
Gut,
verkaufen kann sich der Junge.
ja, das stimmt vielleicht, je nachdem. Gut, wir hatten auch ein paar Calls oder Situationen, da hatten wir ein bisschen Pech. Ich denke da an Third Down, wo Rudolph doch klar, ich glaube sogar auch von PJ Williams gehalten wird, wo mindestens ein Holding war. Sei es wie es sei, vielleicht hatten wir diesmal ein bisschen mehr Glück, will ich nicht abstreiten. Aber es war nicht so, dass wir aufgrund strittiger Schiedsrichterentscheidungen weitergekommen sind. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, wenn wir jetzt mal, wir werden nachher, denke ich, noch kurz nach vorne schauen. Der Gegner wird nicht leichter. Da könnte uns ein bisschen Glück durchaus auch gut stehen.
Also ich glaube, also wenn ich auf Schiedsrichterentscheidungen gucke, dann finde ich, muss man auch immer davon weggehen, immer nur einfach den Regeltext da rauszuholen, sondern da auch wirklich mal gucken, wie sind solche Sachen im Laufe des Jahres geruled worden. Und ich finde eigentlich der größte Kritikpunkt, den viele dieses Jahr an den Schiedsrichtern hatten und zu Recht zum Teil auch hatten, war halt, dass man an vielen Stellen halt keine richtige Linie erkennen konnte, weil das mal so geruled worden ist. Und ich finde, das ist halt eigentlich das Wichtigste, was du für ein gutes Officiating brauchst. So, man kann mal Dinge übersehen, man kann mal Dinge anders auslegen, als es im Regelbuch eigentlich gesagt wird. Aber ich finde, man sollte halt irgendwie konstant sein mit dem, was man tut. Und deswegen bin ich eigentlich bei beiden Calls der Meinung, dass man das richtig gehandelt hat, weil bei dem Cook-Touchdown möchte ich auch nicht sagen wollen, ob der jetzt drüber war oder nicht. Aus dem ersten Impuls, aus dem Broadcast-Angle hätte ich auch sofort gesagt, nee, der war short. Als ich ihn dann von der Seite aus der Pylon-Cam gesehen habe, war er dann doch deutlich knapper, als ich es gedacht hätte. Wo ich mir dann schon überlegt habe, oh, wäre nicht doch drin gewesen. Man darf ja nicht vergessen, die Goal-Line ist ja breit und da braucht nur ein Mini-Teil des Balles die Goal-Line berühren und es ist ein Touchdown.
Genau.
Deswegen glaube ich, kann keiner mit Sicherheit sagen, ob der jetzt wirklich drüber war oder nicht. Und man hat den Ball halt wirklich überhaupt gar nicht von der Seite gesehen. Deshalb kann man auch da nicht wirklich was zu sagen. Weshalb es eben auch richtig war, das eben nicht zu overturnen. Und es ist eben schon so, dass sowohl bei Fumbles, aber eben auch bei Scores die Schiedsrichter schon dazu angehalten sind, im Zweifel auch den Touchdown oder den Fumble zu geben, einfach damit es automatisch reviewed wird. Und wir deswegen eher eine Chance haben, da dann auch Klarheit zu kriegen, ohne dass dann wieder irgendjemand seine Challenge dafür opfern muss. Und deswegen bin ich da der Meinung, dass das in dem Fall richtig gehandelt worden ist. Und bei der Pass Interference auch da ist halt eine Sache, wo man halt eben die Linie sehen muss, die man das ganze Jahr gemacht hat und die Linie, die das ganze Jahr durchgezogen wird. Und das ist eigentlich eine der ganz wenigen Sachen, die bei der PI tatsächlich konstant von allen Crews dieses Jahr durchgezogen wurde, war, wenn der Kontakt von beiden Seiten kommt und beide sich gegenseitig halten, schubsen, pushen, wenn da nicht bei einem dann deutliches Übergewicht ist der Aktion, dann wird da keine Flagge geworfen, sondern dann lässt man sie es ausfighten. Und genau das ist bei dem Touchdown passiert und deswegen war es richtig, den auch zu geben. Und deswegen bin ich da der Meinung, man hat an beiden Stellen die Linie getroffen, die eigentlich vorgegeben ist. Deswegen würde ich sagen, ist es richtig gemacht worden, auch wenn es natürlich knappe Entscheidungen waren.
Ja, aber eben, wie Stefan schon sagte, man darf auch mal von den knappen Entscheidungen profitieren können. Und ja, ich denke, wir können sagen, dass wir alle drei zufrieden sind mit dem Spiel gestern, außer ein paar Bemängelungen, was das Play Calling angeht. Möchtest du dann noch mal was Näheres ausführen, Jonas?
Nö, ich glaube, im Endeffekt haben wir alles gesagt. Also es ist zu konservative Play Calling am Ende. Die das zu lange Festhalten an den Toss-Plays, nachdem die Saints darauf adjusted haben, das waren so die Hauptfehler im Play-Calling, die in der Offense gemacht worden sind. Aber ich glaube, insgesamt haben wir dazu alles gesagt und dann braucht man da eigentlich auch nicht mehr viel dazu bringen. Ich glaube, insgesamt war der Gameplan wirklich gut und darauf lässt sich, denke ich, auch für die nächste Woche aufbauen.
Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal auf die nächste Woche. 22:25 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht. Zu deutscher Zeit dürfen wir in San Francisco antreten und uns den 49ers stellen. Ich denke, man darf das wirklich so sagen. Es wird sicherlich kein einfaches Spiel. Stefan, wie ist da deine Einschätzung dazu?
Nee, einfach sicher nicht. Ich habe die 49ers und die Saints vor den Playoffs ziemlich auf Augenhöhe gesehen. Dazu stehe ich auch immer noch, auch wenn die Saints gestern wahrscheinlich nicht ihren besten Tag hatten. Ja, die sind der First Seed, ist nicht ohne Grund. Ich glaube nicht, dass wir chancenlos sind. Die werden nicht ganz so ein brachiales Stadion haben wie die Saints gestern Nacht. Die haben ein bisschen weniger Heimvorteil, dafür haben sie länger Pause gehabt. Wird sich nicht viel nehmen, denke ich, von der Aufgabe. Die Art der 49ers ist natürlich eine andere wie die Saints. Die spielen eine Offense, die gar nicht so unähnlich ist wie die der Vikings Offense. Mit viel Heavy Personal, also Tight Ends, sogar Fullbacks, und relativ wenig Wide Receivers. Das könnte vielleicht unserer Defense zuvorkommen. Das hatte auch Zimmer eben gerade noch in der Pressekonferenz gesagt. Andererseits könnte man genauso sagen, dass dann die San Francisco Defense natürlich genauso profitieren könnte, wenn deren Defense Offense ähnlich zu unserer ist. Ja, es wird eine brachial schwere Aufgabe wieder. Wird nicht leichter wie gestern. Aber wir haben gezeigt, dass wir die Saints schlagen können. Dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir an einem guten Tag auch die 49ers schlagen können.
Ich glaube, du hast es schon angesprochen, also es wird vom Schema her ein Spiel von zwei fast gleichen Offenses. Auch die Niners haben zum Ende der Regular Season durchaus das ein oder andere etwas schwächere Spiel offensiv gehabt. Auf der anderen Seite auch mal wieder sehr spektakuläre Spiele, sowohl im Lauf als auch im Passspiel. Und ich glaube, insgesamt ist das Team in der Offense sehr ähnlich aufgebaut wie unseres. Die Offensive Line der Niners ist, würde ich sagen, auf jeden Fall ein Stück besser als unsere Line. Dafür sind die beiden Top-Receiver der Vikings auf der anderen Seite eben etwas stärker als das, was die Niners da haben. Und ich würde Cousins mit leichten Vorteilen gegenüber Garoppolo sehen, wenn ich auf diese Saison insgesamt gucke. Aber ja, das sehr, sehr schwere Matchup dieses Mal wird halt diese Defense sein, die halt wohl mit Dee Ford und möglicherweise auch mit Kwon Alexander noch zwei große Namen zurückbekommen wird und somit deutlich fitter sein wird als noch in den letzten Wochen. Und natürlich, was man eben auch nicht vernachlässigen darf, in den letzten Jahren haben wir es halt auch immer wieder gesehen, Auswärtsspiele an der West Coast sind nicht ganz einfach, gerade eben was wegen der langen Anreise, wegen der Zeitumstellung. Da haben es viele Teams aus der Mitte und dem Osten der USA doch ihre Probleme gehabt. Und da wird es eben auch für die Vikings wieder schwer, sich da anzupassen. Ich meine, möglicherweise könnte man ja gleich da bleiben, wenn man weiterkommt, um dann gleich nach Seattle weiterzufahren, wenn die, ich würde sagen, hoffentlich Green Bay rauswerfen. Aber ansonsten glaube ich schon, dass es ein sehr interessantes Spiel sein wird. Die Vikings haben gezeigt, dass sie auch in der Lage sind, über Schema einen starken Pass Rush zu neutralisieren. Da würde mir vor allem das Spiel gegen Los Angeles einfallen. Aber man hat eben auch gesehen, wenn man es über das Schema nicht auffängt, wie zum Beispiel gegen die Packers in Woche 16, dann kann uns der Pass Rush halt schon gewaltig wehtun. Ich meine, wir haben es ja auch gesehen, als Green Bay in San Francisco gespielt hat, die eine wesentlich bessere O-Line haben. Da hat San Francisco halt trotzdem mit seiner Front das ganze Spiel kaputt gemacht und ultra dominiert. Und ich glaube, das wird halt wirklich das große, schwere Matchup, was wir da vor uns haben. Aber ich denke, da werden wir diese Woche auch noch deutlich mehr in die Tiefe gehen.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich denke, gegen Ende der Woche wird euch wieder ein Purple People Talk erwarten. Das ist eine Stolperfalle und es bleibt eine Stolperfalle. Und ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch allen eine schöne Woche. Genießt die Euphorie, lasst euch nicht von irgendwelchen Hatern im Netz was anderes einreden. Die Vikings stehen da, wo sie stehen, weil sie es sich verdient haben und fertig. In diesem Sinne, Stefan, Jonas, es war mir eine Freude.
Ebenfalls.
Auf jeden Fall, immer wieder.
Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mit einem kräftigen Skoll.
Ciao, ciao, Skol Vikings.